Wir sind unterwegs mit dem Volk Israel. Unter der Führung von Mose. Und wir sind jetzt auf ein Zeit unterwegs. Ein paar Monate vielleicht, aber noch nicht so wahnsinnig lang. Und wir kommen jetzt zum nächsten Abschnitt, wo von mir wieder ganz, ganz etwas Interessantes ist, wo mir auch immer wieder das ist, was der Daniel sagt. Das erste Mal, wenn etwas in der Bibel vorkommt, eine Thematik, dann ist es meistens so, dass das prophetisch ist, vom System her, für die ganze Bibel. Und es ist tatsächlich so, wenn wir die Geschichte jetzt anschauen, dass wir werden sehen, dass die Art und Weise von Geschichte etwas ist, wo in den groben Zügen immer wieder gleich läuft, die Situationen. Und es gibt manche Geschichten in dieser Art und Weise, wie wir sie heute anschauen, die vorkommen wird. Wir haben zusammen schon über ein paar von denen auch schon geredet. Es ist mal wirklich eine andere Situation. Und ich denke, ist etwas, was auch wichtig ist, dass man das wirklich versteht, so auf unserem Weg, wenn wir unterwegs sind. Wir haben Situationen gehabt, wir haben das Murren gehabt vom Volk selber über den Zustand, wir haben über das Gerät gehabt und auch gesehen, was passiert, wenn wir murren. Was schlussendlich Konsequenzen waren, die sind ja, je länger wir unterwegs waren mit dem Volk Israel, desto schlimmer sind sie geworden. Weil sie immer mehr gesehen haben und gleich nicht haben wollen. In dem Sinn, oder? Jetzt hier kommen wir zu einer ganz, ganz anderen Situation. Ist auch für uns ganz eine andere Situation, wenn wir unterwegs sind und uns tatsächlich ein Feind bewusst angreift. Und das ist jetzt das, wo wir heute dazu kommen, zu einer Geschichte, wo ein Feind ganz bewusst sich gegen das Volk Israel stellt und das Volk Israel angreift. Und ich denke, ein Feind, wo uns angreift heutigen Tags, dass wir wirklich gerade von Anfang an den Kontext haben, ist in den seltensten Fällen ein Mensch. Sondern es ist ein Spirit, es ist ein Geist, es ist eine Macht, wo uns angreift. Und die greifen uns einfach an. Wenn wir ganz normal unterwegs sind und wir haben nichts gemacht, dass die uns angreifen sollten. Sondern sie sind einfach echt unser Widersacher. Und deren haben wir. Bevor wir jetzt die Geschichte anschauen, werde ich wirklich bewusst, dass wir versuchen herauszufinden, ja, was sind denn so Widersacher? Was sind denn so Feinde, die uns angreifen? Was für Geister? Was für Mächte stehen uns bewusst im Weg? Und wenn wir das Neue Testament nachher anschauen, oder auch unsere Propheten im Alten Testament, sehen wir, dass es ganz konkret Mächte gibt, die uns einfach echt bewusst das Leben absichtlich einfach schwer machen. Und ich weiss nicht warum, mir ist einfach beim Vorbereiten allem vor allem immer die Rebellion in Sinn gekommen. Und wenn die Rebellion als eine von diesen Mächten heute auch gleich genauer anschaut, im Gesamtkontext innen, zum Schauen. Und Rebellion ist etwas, was einfach auflehnt. Etwas, was sich widersetzt. Und das ist ja nicht... Kein Mensch wird normalerweise so geboren, dass er am Anfang sagt, ich tue mich einfach jeglicher Autorität widersetzen. So kommen wir nicht auf die Welt. Wir kommen mal schlicht und ergreifend ahnungslos auf die Welt, oder? Aber mit der Zeit kann das etwas sein, was unser Leben wirklich einfach brutal schwer macht. Das war einfach so ein Beispiel in den Sinn. Ein anderes Beispiel, wo man in den Sinn kommt, ist ein rechthaberisch sein. Das ist nämlich auch so etwas. Das Richten, das Recht haben. Ein anderes Problem ist Wut und Zorn. Dann gibt es natürlich andere, weitere, die ganze Zauberei, der ganze Okkultismus, das ist Zeug, was sich alles natürlich bewusst uns widersetzt. Gewisse werden aufgrund von gewissen Sachen, gibt es denen Raum. Unter anderem auch ganz bewusst, Rebellion gibt Platz für ganze Haufen so Zeug. denke, das sind einfach so zwei, drei, und Sinn kommen, wenn wir noch ein paar mehr Sinn kommen im Verlauf von dem, werden wir die sicher auch noch anschauen oder beziehungsweise erwähnen, das sind Sachen, die sich einfach uns in den Weg stellen. Bewusst in den Weg stellen. Oder? Ich will jetzt mit euch die Dynamik von diesem Widersacher, von diesem Widerstand anschauen. Oder? Das ist 2. Mose 17, Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und das heisst, der ist gekommen. Ganz klar, der ist gekommen und hat einfach gegen Israel kämpfen. Israel hat nichts gemacht in dem Sinn, um den Zorn irgendwie von dieser Person oder von diesem Volk auf sich zu ziehen. Aber der Amalek ist gekommen und hat gegen das Volk Israel gekämpft. Jetzt Amalek steht als Name für das Volk. Die Amalekiter, die kommen auch immer wieder vor. Und ich habe mal geschaut, wer das ist. Das ist der Amalek selber ist der Enkel von Esau. Ist noch spannend. Jakob und Esau haben am gleichen Ort angefangen. Als Sohn von Isaac. Der Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Steht immer ganz plakativ im Neuen Testament. Hat natürlich mit der Einstellung zu tun gehabt, mit der Entscheidung zu tun gehabt, die zwei getroffen haben. Ganz klar. Oder? Damals waren die Kitten eines von den Völkern, die in dem Sinn ursprünglich aus dem gleichen Stamm rausgekommen ist wie die Israeliten. Das heisst, die waren von Ferne noch verwandt gewesen. Klar, die Wege sind ja so extrem auseinandergegangen, schon von Jakob und Esau, und nachher die sind ja völlig in einem anderen Ort durch, und je weiter ab, dass es gegangen ist, desto weiter ist es gegangen. Und es kommt in dem Sinn, einer von den Nachkommen vom Isaac und kämpft gegen einen anderen von den Nachkommen vom Isaac. Hat mich auch noch so zum Nachdenken gebracht, und ich denke, hat auch damit zu tun, wenn wir uns jetzt das überlegen, in der Geschichte von uns, mit den Entscheidungen, die wir treffen. Es kann sein, dass es Bereiche gibt, wo wir sagen, der Bereich, der kann ich göttlich leben, und der Bereich, der kann ich rebellisch leben. Und irgendwann kommen die wieder aufeinander. Und irgendwann konfrontieren die kommen richtig in den Kampf, und dann kommen wir in ein Problem. Und die ein bisschen Rebellion kennen, wissen ganz genau, wie sich das anfühlt. Die können jetzt gerade ihre Beispiele nennen und sagen, die Rechthaber ist das Verhalten kennen. Die kennen das auch, die merken das. Nein, das ist gut, das ist nicht gut. Oder? Und das kommt einfach so zusammen, die ein Problem haben mit Zorn oder Jetzorn, die wissen ganz genau, da geht es gut, da geht es nicht gut. Oder? Und es hat beides bei uns selber angefangen. Und da gibt es noch mehr so solche Sachen, einfach, wo in uns innen mit Entscheidungen zu tun haben. Oder? Und Jakob und Esau haben Entscheidungen getroffen. Oder? Jakob hat zwar auch den Leistungsdreck gemacht, aber er hat die richtige Entscheidung getroffen, grundsätzlich. Oder? Der ist halt grundsätzlich die falsche Entscheidung getroffen. Einfach, oder? Und jetzt kommt etwas, das irgendwo entfernt mit dem Volk Israel verwandt ist und greift das Volk Israel an. Und zwar einfach absolut frontal drauf. Oder? Was sie gemacht haben, sie haben Kriege gegen sie, und es gibt noch eine andere Bibelstelle, die noch ausführlicher noch wird, die sagt, was sie alles gemacht haben. Oder? Ich werde bewusst nur einen Teil davon lesen, der andere Teil schauen wir den auch noch an, in dieser Geschichte von dem Find, oder? 5. Mose 25, 17 folgende. Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt. Wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler schlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie sie Gott nicht fürchteten. Ganz, ganz neue Ausführung über das, was der Amalek gemacht hat mit seinem Volk, wo er gekommen ist. Der Find ist gekommen und hat das Volk Israel angegriffen und der Herr nicht gefürchtet. Oder? Und offensichtlich einfach ein ganz klarer Find vom Herr. Ganz klar ein Gegner vom Herr. Und ich habe das schon einmal gesagt, als wir den David angeschaut haben, sonst im Alten Testament. Völker im Alten Testament sind sehr häufig auch Symboliken für Finden von uns von heute, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind. Oder? Und der Amalek war so einer gewesen, oder? Und das jetzt gehen wir das Ding durch und werden wieder zurückkommen auf den Amalek noch, auf verschiedensten Gründen von dem her, oder? Und jetzt, die klassische Dynamik, die richtige Art und Weise, wenn so ein Find kommt, zu reagieren, ist, denke ich, sehr, sehr gut dargelegt hier, oder? Da sprach Mose im Vers 9 zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Der Mose hat von Anfang an erkannt, dass es mehrere Ebenen sind, wo es darum geht, dass die zusammenspielen. Es reicht nicht, wenn wir einfach jetzt eine Armee aufrüsten und am Amalek in den Weg stehen. Das müssen wir auch machen. Wir müssen uns ganz klar wehren gegen die Finden, die uns angreifen. Und nicht partnern mit ihnen. Das ist wichtig. Da sind wir immer wieder ein bisschen in Gefahr. Wir haben das Gefühl, es ist noch gäbiger, oder? Uns ganz klar wehren. Und zwar praktisch, irdisch, absolut ungeistlich auch. In Form von Entscheidungen, die wir treffen. Ganz normale, praktische Entscheidungen. Das heisst, wenn eine Autoritätsperson mir etwas sagt, egal was für Art und Weise, dass sie mir, wenn ich Gefahr vor Rebellion stehe, von Anfang an sage, es ist eine Autoritätsperson, ich sage einfach ja. Und du nicht mich gerade irgendwie innerlich so ein Stück weit auflehnen und überlegen, ob ich nicht ein bisschen besseren Weg finde. Das ist dort, was sich schlussendlich unterscheidet. Genau um das geht es. Es geht nicht darum, in dem Sinne zu überlegen, ist das gut, ist das nicht gut oder was auch immer, sondern wenn eine Autoritätsperson mir etwas sagt, dann mache ich das einfach. Auch wenn ich es vielleicht selber nicht so machen würde. Ich habe im Geschäft manche Situationen, wo ich die Informationspolitik nicht so machen würde wie das Geschäft. Würde ich nicht. Und dann kann ich mich entscheiden, mache ich jetzt das, was meine Vorgesetzten von mir verlangen, und tue ich das entsprechend kommunizieren oder tue ich nicht? Und tue ich so, So ein Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Einer hat gefragt, ob er einen Rundgang darf machen mit Kollegen und so, und hat die Geschäftsleitung gesagt, nein. Wir wollen keine privaten Rundgänge in unserem Betrieb. Wie kommuniziere ich es da? Ja, wenn kann ich meine Frau, oder? Sage, Geschäftsleitung, ganz klar gesagt, nein. Du kannst die Situation immer noch ein bisschen schauen, aber wie kommuniziere ich das? Aber dann bin ich herausgefordert. Und dann denke ich, ja, aber weißt du was? Weißt du was? Sie hat gesagt, nein. Es ist einfach nein. Nachher, oder? Und dort drinnen, ich sehe jetzt vielleicht ein weniger das Problem, wenn jemand drei Partner mitnehmen will, das will zeigen, oder? Dann denke ich, das ist noch in Ordnung, zeigen, wo er arbeitet, oder? Ist das, ja. Aber wenn sie sagen, nein, es gibt keinen privaten Rundgang, dann ist nein, oder? Von dem her. Und dort, da sage ich, wenn das jemand sagt, die Autoritätsperson das sagt, dann mache ich das. Ich kann mir schon meine Gedanken machen und es ist auch in Ordnung, wenn man mit einer richtigen Haltung auf Geschäftsleitung und so geht, ja, ist das wirklich gut, ist das und das und das und das überlegt worden dabei? Und es kann sein, dass Geschäftsleitung dann einen Entscheid revidiert, aber wenn sie einen Entscheid revidiert, dann hat sie einen Entscheid getroffen und dann wieder vertreten. Oder? Und das ist so ein Beispiel, wo ich denke, wo ein praktisches Beispiel für das soll sein, dass wir, wenn wir mit Rebellion kämpfen, beispielsweise, dann sagen, okay, nein, ich sage einfach zu dem, wo mir jemand sagt, ja, Punkt. Warum sage ich das? Ich werde am Schluss noch darauf zurückkommen. Das ist auf Zukunft das. Einfach so ein Beispiel, oder? Das heisst, wir brauchen die Armee. Die Armee, die Josua anführt. Und Josua hat den Auftrag gehabt, die Armee anzuführen, zu kämpfen. Und Mose, und ich gehe auf den Berg mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Mose hat gewusst, ich brauche ganz klar geistlich den Rückhalt und das Fundament, für das ich etwas machen kann. Und dann sehen wir, und Josua tat, wie Mose ihm schlagte und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur, das ist wieder interessant, er ist nicht allein gegangen. Dann ist das Dritte, sie sind auf den Berg gebeten. Das Dritte, sie sind gegangen. Und dann werden sie noch gesehen, dass es gut war, dass sie das Dritte gegangen sind. Ja. Schon wichtig, wenn wir kämpfen, geistlich, machen wir das nicht alleine. Wir haben auch Leute dazu. Wir machen das mit Unterstützung, oder? Und sie sind gegangen. Und dann heisst das ganz, ganz spannend, oder? Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Was macht der Unterschied? Der Unterschied in unserem Leben, ob wir siegreich sind oder nicht, macht nur der Herr. Ob wir zu ihm beten oder nicht. Das Thema kommt letztens immer wieder, ist spannend. Oder? Das Thema Beten kommt immer wieder. Und ich glaube, der Herr will uns dort etwas sagen, dass wir wirklich beten sollen. Viel mehr beten. Für uns allein beten. Im Kämmerli. Zusammen beten. Wenn wir einen Kampf haben, dann zusammen und sonst alleine. Ist wichtig. Oder? Und wenn der Mose die Hände aufgehört hat und zum Herrn gebetet hat, haben sie gewonnen. Sobald er die Hände abgenommen hat, haben sie einfach verlieren. Und kämpfen, die Josua gleich müssen. Ist wichtig. Er hat gleich müssen kämpfen. Er hat nicht einfach nichts machen können, der Dunger. Einfach können herstellen und denken, der Herr kämpft jetzt. Dann wäre er gering vor gewesen. Das ganz plakativ, ganz sicher, jede Wette. Oder? Der Mose müssen kämpfen. Oder? Der Josua musste kämpfen. Und der Mose hat so ganz klar beten. Und dann passiert etwas ganz, ganz, ganz Menschliches. Aber Mose wurden die Hände schwer. Mir ist es wichtig, dass wir das wissen. Wenn wir kämpfen, sei es mit Hand aufhalten oder mit Beten, irgendwann sind wir ein Stück weit erschöpft. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Jetzt ist es einfach so, wenn wir alleine unterwegs sind, das ist jetzt zum Sagen, wenn der Mose dort alleine gewesen wäre, hat Amalek gewonnen. Weil seine Hände nicht mehr gelöpfen. Wer hat seine Hände, hat er nicht mehr gelöpfen, logischerweise, oder? Und jetzt finde ich ganz, ganz spannend, was für hochgeistliche Aktivitäten jetzt passieren. Der Aaron oder Hur machen jetzt, sie wollen es bewusst, dass sie es checken, etwas ganz Hochgeistliches. Sie tun einen Stein herwälzen, dass der Mose drauf hocken kann. Ich merke, wir Menschen stehen manchmal in Gefahr, in so einer Situation etwas irgendwo wahnsinnig Spirituelles zu suchen. Die Aufgabe war, für die zwei Männer einen Stein herzuwälzen, damit der Mose herhocken kann und weiterkämpfen. Und das war zutiefst geistlich. Wenn sie das nicht gemacht hätten, hätte der Mose nicht mehr mögen. Schauen wir nicht irgendwo in einer voll schrägen Dimension, wenn es darum geht, weiterzulaufen, dass wir nicht weiss nicht was hochgeistlich suchen, sondern suchen wir den Stein für die Person, die am Kämpfen ist, dass sie draufhocken kann. Das ist mir wichtig. Wir haben meistens ganz, ganz komische Perspektiven in denen, die sehr, sehr überdimensioniert ist. Die praktische Tat, die einfache praktische Tat vom Stein herwälzen und er davon, dass die zwei Männer einfach an Mose die Arme hatten, hat zum Sieg geführt. Es waren ganz, ganz einfache Sachen. Aaron und Hur sind links und rechts gestanden und haben Mose einfach die Arme gehabt. Das ist, was sie gemacht haben. Damit der Mose können weiterbeten. Und es braucht das. Es braucht die einfachen Sachen, die praktisch alltäglich sind, um jemandem ein Ausharren können zu geben. Damit der Sieg kommt. Und die zwei Männer haben nichts Hochgeistliches gemacht, aber sie waren absolut entscheidender Notwendigkeit in diesem Kampf. Tun wir nicht denken, wir müssen immer alle beten. Beten wir alle, aber in einem Kampf nicht umbeten. Versteht mich ja nicht falsch, wenn ich das sage. Wir können nie genug beten, habe ich festgestellt. Es ist niemand da, der wirklich in Gefahr steht, zu viel zu beten. Definitiv nicht. Oder? Aber manchmal, gerade beim Beten, braucht es eben vielleicht noch gerade etwas Praktisches. Das hat mich so witzig gemacht. Wir haben Pastorentreffen gehabt, letzten Mittwoch hier. Und dann hatte ich das Bild, ich habe das Gefühl, wir sollten dieser Person die Arme stützen. Absolut. Genau das, oder? Ganz einfach. Und so war es dann so, dass wegen dem, dass er einen Stein bekommen hat und zwei Männer die Arme geschützt hat, dass er so gegangen ist, oder? So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch die Schärfe des Schwertes. Josua hat Amalek können besiegen. Weil der Mose oben mit Unterstützung von zwei Männern gebetet hat. Was heisst jetzt das, wenn wir beispielsweise gegen Rebellion, gegen Zorn oder gegen Rechthaberei oder was auch immer, gegen Minderwertigen, whatever, oder? Gegen Verwirrung, das ist auch so etwas. Es gibt so viele verschiedene Geister, die können versuchen, uns irgendwo einfach wirklich anzugreifen und gerade den durcheinander bringen, oder der Name ist vom Teufel, ist auch so etwas, oder? Wenn wir im Durcheinander plötzlich die Orientierung finden. Und es gibt Situationen, wo der Teufel immer kommt und versucht, uns einfach einen Puff zu machen. Schmeißt etwas hin. Und vorgestern haben wir gerade noch gewusst, was durchgeht, und jetzt haben wir keine Ahnung mehr. Wie wehren wir uns gegen das? Beten. Und in dem Zusammenhang fokussiert herankommen und überlegen, was ist Sache. Beides. Braucht beides. Und gerade wenn ich es durcheinander habe, denke ich, ist es entscheidend, dass ich mit jemandem rede und sage, du weißt was, ich habe es wirklich, das Puff, hilf mir. Oder ich merke, ich lehne mich wirklich auf. Auf kleine oder grosse Art und Weise. Da müssen wir natürlich auch loswerden, nur so ein kleiner Hinweis. Hilft mir dabei, oder? Wenn wir das nicht wollen, dann ist das nichts, aber dann sehen wir dann, was passiert hat. Die Rebellion ist ein gutes Beispiel, es war eine ganz gute Ausstellung gefunden dazu, hochinteressant. Und dann müssen wir uns wirklich einfach auf zwei Ebenen entscheiden. Und auf beiden Ebenen dann weitergehen, oder? Und jetzt kommt für mich etwas, was ganz, ganz spannend ist im Zusammenhang mit dem Find, wo hier wirklich das Volk Israel angreift. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und der Herr sagt, schreibt das auf, was der gemacht hat mit euch. Schreibt nach auf, was der Geist, bis ich den Find mit euch gemacht hat. Ich will den ausrotten. Komplett. Oder? Und der Amalek kommt immer und immer wieder vor. Und das Spannende ist, wir haben schon einmal über einen Amalek geredet, wo wir über einen Saul geredet haben. Der Amalek kommt immer wieder als Find von im Richter. Ist er einer von den Finden von Gideon gewesen. Schon vorher. Und immer wieder ist es ein Find gewesen vom Volk Israel. Was heisst das? Wenn wir mal einen Sieg haben über die Rebellion oder was auch immer, kommt sie dann zurück oder nicht? Aber sicher kommt sie zurück, wenn wir Platz geben. Ist mir wichtig. Oder? Der Find versucht immer wieder zu kommen. Und wir müssen uns jedes Mal wieder entscheiden, dagegen zu kämpfen. Und wir wissen, wie es ist bei gewissen Sachen. Wenn wir zum Teil jahrelang damit kämpfen und immer wieder merken, es kommt immer und immer und immer und immer und immer wieder. Der Find geht nicht so schnell auf. Der Find geht nicht so schnell auf. Und dann machen wir zum Teil den Fehler, den der Saul gemacht hat. Oder? Erst Samuel 15, die Geschichte vom Saul, wo er gegen Agag, gegen König von Amalek soll kämpfen und der Bann soll vollstrecken an allem. Macht es nicht, sondern behaltet alle guten Viecher und behaltet den König. Und was sagt der Samuel dann zum Saul? Weil du der Bann nicht vollstreckt hast, hat dich der Herr verworfen. Das ist die ultimative Situation, dass der Saul schlussendlich sein Königtum verloren hat. Deswegen. Weil er nicht komplett Schluss gemacht hat damit. Ja, was heisst das für uns? Wenn wir mit etwas nicht komplett Schluss machen, verlieren wir ein Stück unsere Herrschaft. Und genau so ist es. Es ist eindeutig. Die, die Sachen kennen, wissen es ganz genau. Wer mit Selbstbeherrschung kämpft, oder mit allen anderen Beispielen, die ich gesagt habe, und dort sich nicht wirklich 100% um niemand ist, sondern denkt, jetzt darf ich mich gehen, der verliert dort die Herrschaft. Bei Rebellion genau gleich, beim Zorn genau gleich, bei Minderwertigkeit genau gleich, beim Recht haben genau gleich. Das ist überall so. Wenn wir uns nicht konsequent dagegen stellen, und zwar konsequent, verlieren wir die Herrschaft. Schlussendlich wird der Bann vollstreckt, Amalek. Aber erst später. Nicht um Saul, sondern um David und seine Nachkommen. Oder? Der Find kommt immer wieder. Oder? Und ich merke, es hat ein paar ganz interessante Bibelstellen, die ich zusammengesucht habe, zusammen mit dem, was passiert, wenn wir beispielsweise der Rebellion, der Auflehnung ein bisschen platzeln. Oder? Ein Beispiel, wie es passiert, Psalm 68, 6 und 7. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass sie es ihnen wohlgehe, aber die Abtrünnigen lässt er bleiben in dürrem Lande. Viele von diesen Bibelstellen, wo Abtrünnig, das ist eine bewusste Entscheidung. Und ich habe mich ganz, ganz spannend durch. Die Bibelstellen, die ich gefunden habe zum Thema Auflehnung und Rebellion, sind alles Bibelstellen als Volk Israel selber. Sie sind nicht Bibelstellen, die von anderen Völkern reden, sondern gut, Rebellion ist natürlich, wenn man das Prinzip nicht vorher entscheidet, ist sowieso der Mist geführt, oder? So schlimm, dass es tönt, oder? Aber die Stelle, die Bibel redet nicht zu den Menschen, die zum Volk Israel gehören. In dem Sinne sagt, was passiert, wenn wir als Säuglinge mit dem Herrn unterwegs sind, rebellieren und uns auflehnen, oder? Aber die Abtrünnige bleiben durch ein Land. Jesaja 30,1 heisst, weh den abtrünnigen Söhnen, spricht der Herr, die ohne mich Pläne fassen, ohne meinen Geist Bündnisse eingehen, um eine Sünde auf die andere zu häufen. Und das finde ich jetzt ganz hochinteressant, was das sagt. Wer rebelliert, wer sich auflehnt, häuft eine Sünde auf die andere auf. Und das Spannende ist das, wer Rebellion Platz lässt, der lässt irgendeinen Platz für die Zauberei, für alle anderen okkulten Sachen. Rebellion ist eines der grössten Eingangstore für alle anderen Sachen vom Find. Warum? Sehr offensichtlich. Rebellion ist das, was als erstes Nein sagt zum Herr. Es ist das Erste, was sagt, nein, ich lasse nicht hören. Das ist das Erste, was er sagt. Nichts anderes sagt das, oder? Und von dann an ist Platz für Zauberei, für Verwirrung, für weiss nicht was, also für Wut und so weiter und so fort. Oder? Durch mich wichtig, darum denke ich schon, die Rebellion das war, wo man geblieben ist, weil das der Anfang ist für ganz, ganz viele Ärgernis. Weil durch das ganz viel Platz für alles andere entsteht. Wie kann ich verrückt werden, wenn ich gehorsam bin? Das ist noch schwierig, oder? Wie kann ich es durcheinander bekommen, wenn ich auf das höre, was mir jemand sagt? Gibt es nicht. Wenn mir jemand sagt, was Sache ist und ich das mache und der andere sagt, bekomme ich kein Durcheinander. Wenn ich mich aber auflehne, dann habe ich Platz für ganze Haufen Spekulationen und weiss nicht was alles. Und es wird immer breiter, es gibt immer mehr Platz. Von dem her häufen wir eine Sünde auf die andere auf. Das ist noch eine spannende Formulierung. Natürlich. Das war nicht meine Idee von dem her. Ich strecke meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt, auf einem Weg, der nicht gut ist. Jesaja 65,2. Ganz deutlich. Der Weg von Auflehnung, von Rebellion ist nicht gut. Er basiert auf eigenen Gedanken und eigenen Ideen und er ist nicht gut. Oder? Jeremia 5, 4, 5 und 6 ist interessant. Ich aber dachte, wohlan, es sind arme, unverständige Leute und wissen nicht um des Herrn wegen ihres Gottes Recht. Ich will zu den Großen gehen und mit ihnen reden, die werden uns des Herrn Weg und ihres Gottes Recht wissen lassen. Aber sie alle haben das Joch zerbrochen und die Seile zerrissen.
Darum wird sie auch der Löwe aus dem Walde zerreißen und der Wolf aus der Steppe wird sie verderben und der Panther wird um ihre Städte herlauern. Alle, die von da herausgehen, werden zerfleischt, denn ihre Sünden sind zu viele und sie bleiben in ihrem Ungehorsam.
Wieder eine ganz, ganz krasse Bibelstellung. Der Jeremia als Prophet hat das Gefühl gehabt, sie wissen es nicht. Mal, sie wissen es, aber sie es bewusst nicht wollen. Darum ist die Folge auch ganz klar. Sie werden nicht verrissen von den wilden Tieren. Und ich merke, Leute, die dort ein Problem haben, die werden wirklich verrissen von den wilden Tieren in gewissen Bereichen nachher. Sie haben wirklich Schwierigkeiten. Es gibt Teilbereiche, wo er wirklich einfach, oder? Das verhudelt es einfach. Du musst alles wieder neu aufbauen.
Aber das ist ein schöner Text eigentlich, so schlimm, dass es tönt. Hesekiel 2,3. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Väter haben bis auf diesen heutigen Tag wieder mich gesündigt. Aber er schickt noch einen Prophet. Ich schicke dich, oder? Das heisst, der Herr kommt auch immer wieder, auch zu denen, die rebellieren und was auch immer. Kommt zu allen immer wieder. Und gleich sagt er, es ist ein abtrünniges Volk, das einfach wieder mich sündigt. Weil sie abtrünnig sind, weil sie sich aufgelehnt haben gegen meinen Weg, oder? Hesekiel 12,2. Du Menschenkind, du wohnst in einem Haus des Widerspruchs. Sie haben wohl Augen, dass sie sehen könnten und wollen nicht sehen. Und Ohren, dass sie hören könnten und wollen nicht hören. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Und wieder so ein Text, man könnte hören oder man könnte sehen, man will nicht. Und da sie sind widersprüchlich und haben ein riesen Durcheinander, oder? Von dem her. Und werden dann weggeführt, schlussendlich gibt es eine ganze babylonische Gefangenschaft, wegen schlussendlich prinzipiell der Auflehnung. Weil sie sich gegen das Gottesplan aufgelehnt haben, werden sie schlussendlich in Gefangenschaft geführt. Nur so ein kleines Beispiel, was die Folge ist schlussendlich davon, oder? Und dann plötzlich sind sie froh, wir haben dich gesündigt. Wir kennen es, wie es ist, oder? Auf einfach blären, heulen, brüllen, oder Herr, wie er ist gnädig und bringt sie zurück in ihr Land, oder? Aber die ganze Gefangenschaft ist, weil sie sich schlussendlich aufgelehnt haben gegen Herr, oder? Und, darum hat mir das so interessant gedacht, zusammen mit dieser Geschichte von Mose, wenn ein Find kommt, dann kommt er immer wieder. Und wir müssen es immer wieder gegenstellen. Wir müssen es immer wieder wehren, damit wir schlussendlich nicht gefangen werden. Das ist, was passiert. Wenn wir es nicht wehren, oder nur halb das machen, oder? Wenn wir nicht alles von diesem Thema ausrotten in unserem Leben, wird es uns einfach echt Schwierigkeiten machen. Irgendwo verwischt es uns einfach dann nachher. Dann nimmt sie es rein, und mehr. Und am Schluss sind wir wieder in der Gefangenschaft und dann kommen wir wieder auf die Knie und sagen, Herr, oder habe wieder einen Volk daneben geholt und der Herr, ja, ich habe dich wirklich gerne und ich will dir noch einmal helfen. Und immer wieder. Oder? Aber wir berauben uns einfach sehr viel Energie und Macht und Autorität und Platz und Herrschaft, weil wir uns einfach in gewissen Finden vom Herrn nicht widersetzen, oder? Und mir ist es so wichtig, dass man versteht, dass wir wirklich alle mit dem immer wieder am Kämpfen sind, oder? Wenn ich von Rechthaber ist oder von Selbstbeherrschung rede, rede ich von mir, oder? Wenn ich dort am Arbeiten bin dran und merke, manchmal, oh, meine Güte. Und es gibt sich so noch, wenn ich genau merke, jetzt will ich einfach nicht, jetzt bocke ich. Die sind meistens zum Glück nicht lang. Das ist Stunde zwei, dann merke ich, oh, Scheiße, kommt nicht gut, hör auf. Oder? Aber es ist so. Oder? Und dann geht es wirklich darum, dass ich denke, nein, ich will nicht. Ich will wirklich nicht, von dem her. Oder? Und so sagt der Herr, Mose schreibt das auf, vergiss den Find nicht. Vergiss ihn nicht. Vergiss ihn nicht. Oder? Und schlussendlich eben sagt er, ich will ihn komplett ausrotten. Oder? Eben, der letzte Vers vom 5. Mose 25 wäre jetzt eben der, der noch dazukommt, oder? Wenn nun der Herr, dein Gott, dich vor allem deinen Feinden in Israel zur Ruhe bringt im Lande, das dir der Herr, dein Gott, zur Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen unter dem Himmel, das vergiss nicht. Oder? Wirklich noch einmal mehr einfach gesagt, vergiss den Find nicht. Wirklich nicht. Oder? Egal, welchen es jetzt ist, oder beispielsweise, aber einfach, prinzipiell vergiss die Finden nicht. Oder einfach in den Weg stehen. Und damals sind nicht die Einzigen, die noch andere gehen auf dem Weg vom Volk Israel, wo dem Volk Israel einfach bewusst in den Weg gestanden sind. Oder? Interessanterweise ist Edom, wo auch Nachkommen von Esau sind, neu in den Weg gestanden. Bewusst. Wo sie das Land haben reinziehen wollen. Oder? Das ist interessant, das ist eine Familie. Hä? Und dann macht der Mose etwas, wo ich denke, wo gut ist, wenn wir das auch machen. Wenn wir so einen Kampf haben, Mose baut den Altar und nannte ihn der Herr mein Feldzeichen. Er hat den Kampf gehabt und hat nach dem Kampf gesagt, jetzt baue ich dem Herr einen Altar. Und du einen Dankopfer da bringen. Oder? Und ich glaube, das ist das einzige Richtige und Gescheite, was er da macht, dass er ganz klar sagt, mein Herr und mein Gott ist der gewesen, der schlussendlich den Sieg gebracht hat. Und ich will meinem Herr einen Dankopfer da bringen. Weil er der gewesen ist, der den Sieg gegeben hat. In dem Sinn, oder? Und wie ihr seht, die Systematik vom Find, der kommt, von den zwei Ebenen, die laufen, für Menge Kampf und nachher das auf zwei Ebenen auch abgeht und am Schluss der Sieg, der vom Herr kommt. David hat es manchmal erlebt, der Gideon hat es erlebt, der Josaphat hat es erlebt, der Saul hat es selber auch erlebt, beispielsweise, und er hat wohl richtig. Und am Schluss bauen sie im Herrn Altar. Sie bringen es dann Kopfer da. Der David macht es, Josaphat macht es und so weiter und so fort. Von dem her ist das schon sehr symptomatisch und systematisch, für wie es dann auch immer gelaufen ist. Weil sie den Herrn befragt haben, hat der Herr den Sieg gegeben. Weil sie das gemacht haben und gesagt haben, aber wenn wir schauen, dann kämpft die Herr eigentlich, weil sie den Herrn gefragt haben, immer gewonnen. Von Anfang an war es nie so, dass sie nicht gewonnen haben, weil sie den Herr nicht gefragt haben. Es ist eine kleine Ermutigung zu überlegen, wenn man im Kampf steht, ob man den Herr fragen soll oder nicht. Wenn wir den Herr fragen und der Herr drin ist, dann gewinnen wir immer. Dann kämpfen wir heim. Mit denen finden, die uns entgegenstehen. Oder? Innerlich. Äußerlich ist vielleicht etwas anderes, aber innerlich. Oder? Ich denke, wirklich um das ein Stück weit. Oder? Und so ist es nachher gewesen. Immer und immer wieder. Und ich wünsche mir für uns, dass wir wieder Mose können lernen zu sehen, wenn ein Find einfach kommt. Oder der Mose hat gesehen, der Amalek kommt. Oder? Und denke, ich weiß nicht, wie schnell dass wir merken, wenn sich eben jetzt Selbstmitleid, Rechthaberei, Rebellion, was auch immer einschleicht und versucht zu kommen. Manchmal merken wir ein bisschen spät, aber schon. Ist gut, wenn wir es überhaupt merken. Oder? Und dort dann sagen, Herr, jetzt hilf mir, jetzt will ich wieder beten, jetzt will ich schauen, was muss ich jetzt machen, damit ich praktisch mich entgegensetzen kann. Und in Amerika nennen sie das Walking in the Opposite Spirit. Wirklich bewusst gegensetzen, Geist laufen. Aber es ist richtig, wenn man Rechthaber ist, sagen wir vielleicht dem Geschichte gar nichts und lösen die Meinung komplett weg, sondern jemand anderem das zu. Oder wenn wir das Problem mit der Auflehnung haben, sagen wir bewusst ganz fest einfach ja und sagen halt nicht nein oder dann überlegen wir nicht, sondern das machen wir halt einfach mal. Oder der Herr segnet den Kurs auch immer. Und so weiter. So als praktische Sachen. Plus dann auch einfach, dass wir uns mit dem Gebet decken, damit wir entsprechend durchkommen können. Ich wünsche mir für uns wirklich, dass wir dort die Finden erkennen und merken, wie wir den Finden widerstehen können. Und schauen, dass wir den Finden komplett aus unserem Land rausschmeissen. Weil wir halbwegs mit dem Partner haben wir immer das Problem. Und wir sehen manches Bündnis, das die Könige gemacht haben mit Leuten, die sie nicht so ein Bündnis machen, schlussendlich ist mit dem Thron immer hinterhergegangen. Ja, das mal! Es hat kein Bündnis gegeben, das gut war für sie, oder? Außer das mit dem Herrn. Schauen wir die Geschichte vom ersten Kampf, vom ersten Finden mal genau an und überlegen uns immer wieder, ja, wie kann ich dort jetzt etwas daraus lernen, für meinen persönlichen alltäglichen Kampf, den ich habe mit diesen Finden, die immer wieder gegen mich stehen. Amen.